Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, bir kalenda omede dame da. Moin çıkar konim şemo.
Okay, Maman. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uçiyelige Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, bist du 4 Stunden uchti puchti daram ino. Man nimmt vom çıkar mekona.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla,
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk. Wir sind Sarah und Linda. Salam Sarah, wie geht's dir?
gut. Ich freue mich schon.
Ja, ich freue mich heute auch mega, mega krass auf die heutige Folge. Wir haben heute nämlich wieder einen Gast in unserer Runde, nämlich Max Czolek. Für alle, die Max nicht kennen, kurz ein paar Worte zu ihm. Max ist Autor und lebt in Berlin aktuell und er ist Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber des Magazins Jalta, Position zur jüdischen Gegenwart. Von 2021 bis 2022 war er zudem Kurator des Projektes CPPD für eine pluralistische Erinnerungskultur. Außerdem hat er auch noch die Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache im Jüdischen Museum Frankfurt am Main mitgestaltet. Seine Gedichtbände Druckkammern und Jubeljahre, die zwischen 2012 und 2015 erschienen sind, sowie Grenzwerte aus dem Jahr 2019, erscheinen oder erschienen im Verlagshaus Berlin. Seine beiden Essays, Das interessiert euch 2018, sowie Gegenwartsbewältigung aus dem Jahr 2020, was ich übrigens auf jeden Fall empfehlen kann, bin ich immer noch gerade drüber am Lesen und bin schon traurig, dass es fast zu Ende ist, erschienen beide im Karl-Hanser Verlag. Seine Theaterarbeiten fanden im ganzen deutschsprachigen Raum statt, zuletzt die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur aus dem letzten Jahr. Salam, Max. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass du da bist. Wie geht's dir?
Schalömmchen, mir geht's total gut. Ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat.
Ja, wir freuen uns auch mega. Wir sind auch so aufgeregt. Also, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Und ich glaube, unsere ZuhörerInnen freuen sich auch auf diese Folge. Vielleicht können wir auch vorab, wir hatten nämlich ja gestern eine Umfrage gestartet an unsere FollowerInnen, falls jemand ein paar Fragen hat. Und die fanden wir für den Anfang und Einstieg eigentlich ganz nett. Wir haben mir zwar kurz deine Bio erklärt, aber eine Frage war, dass die Person sehr dein Werdegang sehr interessieren würde, beziehungsweise was dich denn geprägt hat in deiner Lebenslaufbahn, dass du jetzt so aktiv bist oder zu dem, was du gerade aktuell machst.
Ja, danke schön. Ich kann gern ein bisschen erzählen. Ich glaube, darauf gibt es immer so viele Antworten, wie es Bewerbungsgespräche gibt. Also ich würde wirklich sagen, man macht doch immer Sinn aus seinem eigenen Leben, je nachdem, wer fragt und was man erklären muss. Wenn man erklären möchte, warum man, was weiß ich, jetzt gerade besonders beziehungsunfähig ist, dann erzählt man eine andere Geschichte, als warum man gerade im Theater arbeitet oder was weiß ich, radikalen Aktivismus macht oder so. Also ich glaube, sozusagen, das, was ich jetzt erkläre, ist, glaube ich, ein bisschen kontingent, also ein bisschen, man könnte es auch immer alles ganz anders erklären. Aber vielleicht ein paar Abschnitte oder so, dann würde ich vermutlich zuerst verweisen, einfach auf vielleicht drei Aspekte, drei Säulen der Arbeit, die ich mache. Und die eine ist sicher meine professionelle Ausbildung als Politikwissenschaftler. Da habe ich an der Freien Universität Berlin studiert und einfach einen ganz bestimmten Blick auf die Welt. Und dieser Blick ist eben kein Blick von einem Historiker und auch nicht ein Blick von einem Biologen oder auch nicht ein Blick von, was weiß ich, einem Tischler, sondern halt von einem Politikwissenschaftler. Und das hat bestimmte Konsequenzen. Und das kann man jetzt auch noch konkreter fassen und sagen, ein Politikwissenschaftler, der sich viel mit kritischer Theorie beschäftigt hat, viel mit der Frage von Diskriminierung, viel mit der Frage, wie entstehen eigentlich Subjekte in einer Gesellschaft, also wir alle, wie werden wir alle zu dem, wer wir sind, das sind, glaube ich, alles Aspekte, die meinen Blick geprägt haben. Das zweite ist meine Beschäftigung mit Kunst, dass ich einfach schon lange mich mit, man könnte sagen, ästhetischen Praxen beschäftige. Also was bedeutet es eigentlich, Kunst zu machen? Was unterscheidet Kunst von Politik? Auf welche Weise? Eine Frage nach Unterscheidung ist natürlich immer auch eine Frage nach Ähnlichkeit. Also ich würde immer sagen, diese Dinge hängen irgendwie zusammen. Sie sind aber auf gar keinen Fall das Gleiche. Was ist der Unterschied? Was ist eine Ähnlichkeit? Was kann Kunst? Auf welche Weise ist Kunst auch gefährlich? Auf welche Weise ist Kunst hilfreich und so weiter und so fort. Das sind sozusagen vielleicht ein zweiter Aspekt. Und der dritte ist sicherlich einer, der was mit meinem Verhältnis zu, sagen wir mal, meiner Herkunft oder dem, wo ich so sozialisiert worden bin, zu tun hat. Und das ist einerseits in Ost-Berlin und dann dem wiedervereinigten Berlin in den 90er Jahren im Friedrichshain, da bin ich groß geworden. Das war ein sehr linker Ort, ein antifaschistischer Ort, einer, der mir beigebracht hat, was es bedeutet, nach 1945 und nach 1989 politisch links in Deutschland zu leben. Und das ist eben, glaube ich, doch was anderes, im Friedrichshain in den 90er Jahren aufzuwachsen, als, sagen wir mal, in Reutling. Das sozusagen ist das eine. Das zweite wäre eine sicher auch biografisch persönliche Sache, die mit so einem ostdeutschen, eher kommunistischen Tradition zu tun hat. Mein Vater war auch Liedermacher und Dichter und hat nach dem Mauerfall auch eine Partei gegründet. Also es gibt sozusagen da eine politische Tradition. Und das dritte sicherlich ist der Zugriff auf eine jüdische Geschichte, was auch immer das bedeutet, aber vielleicht auch ein Blick, ein Wiederaneignen des Judentums, was nicht religiös ist, sondern vor allem ethisch. Also was vor allem danach fragt, was ist das Richtige? Was muss man tun in dieser Welt und nicht so sehr, welche Kerzen muss man zünden? Also mein Zugriff auf Religion ist ein ethischer und damit auch ein politischer. Für mich hat jüdisch sein immer was zu tun mit gegen Ungerechtigkeit kämpfen, sich darüber freuen, dass man noch da ist und dafür sorgen, dass die Welt so eingerichtet wird, dass wir auch in 100 Jahren noch da sein werden.
Das ist super interessant. Ich hatte, glaube ich, irgendwo in einem Interview von dir gehört, dass du meintest, dass jüdisch sein weniger eine Religion ist, als eher eine Aufarbeitung, eine Geschichte, wenn ich da noch richtig liege.
Ja, das war bei Freitag-Nacht-Jews, ne?
Genau, richtig,
mit ja. Daniel Donskoy. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, Daniel Donskoy hat mich halt gefragt, ist es eine Religion oder eine Nation oder so? Und dann meinte ich, na, weder noch eine Geschichte. Sicher, um dieser Gegenüberstellung zu entgehen, wahrscheinlich ist die Antwort, Judentum ist alle drei Dinge. Judentum ist immer das, was Menschen daraus machen. Ja. Es ist eben nicht so, dass man weiß, dass man im Vorhinein schon sagen kann, was Judentum ist, sondern dass das, glaube ich, jeder für sich selber beantwortet und man deswegen vermutlich auch jeden Einzelnen fragen muss, wie er oder sie das versteht.
Wahrscheinlich, wie es bei jeder Religion auch so ist.
Ja, denke ich.
Ja, super interessant. Wir hatten ja uns auch überlegt, über was wir die heutige Folge sprechen können. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, aber ich habe mich gefragt, wir wollen ja heute unter anderem über dieses Making and Breaking jüdischer Identitäten in Deutschland sprechen, aber was genau kann man sich darunter eigentlich vorstellen, Max?
Ja, wir haben überlegt, heute vielleicht ein bisschen über die Art und Weise, wie eigentlich Juden und Jüdinnen in Deutschland nach 1945 erzeugt worden sind, zu reden. Ich sage das und will damit gleich eine ganz wichtige Unterscheidung einführen, die für unsere ZuhörerInnen vielleicht am Anfang, ich weiß nicht, ob die intuitiv verständlich ist oder ob man die erst erklären muss, aber ich finde sie total wichtig, wenn man über Diskriminierung nachdenkt und über die Rolle, die Minderheiten in der Gegenwart spielen. Und das ist, dass der öffentliche Diskurs, die Art und Weise, wie über Menschen gesprochen wird, diese Menschen verdoppeln. Plötzlich gibt es die Muslime als symbolische Rolle. Es gibt Menschen, die sich selber als muslimisch verstehen. Das eine und das andere ist nicht das Gleiche. Und das gilt auch für Juden und Jüdinnen. Es gibt jüdische Menschen, Menschen, die irgendeinen Bezug zur jüdischen Religion haben oder zum Judentum. Es muss ja nicht Religion sein. Und gleichzeitig gibt es eine symbolische Figur der Juden, die in Deutschland vor 45 eine bestimmte Geschichte hat, vor allem eine antisemitische, und nach 45 eine bestimmte hat und nicht nur eine antisemitische, sondern auch eine, die was mit der sagen wir mal, ganz grundlegenden spezifischen Krise zu tun hat, die ein deutsches Selbstbild, nationales Selbstbild nach 1945 erlebt hat. Und da haben Juden und Jüdinnen eine wechselhafte, aber immer zentrale Rolle gespielt dabei, dass Deutschland sich selbst als gut und besser neu erfinden konnte.
Also sozusagen mit im Rahmen von auch Erinnerungskultur, oder wie kann man das verstehen?
Ja, man könnte sagen, Erinnerungskultur ist sozusagen der Güterzug, der Lastwagen, auf dem die ganze Sache transportiert wird. Es ist ein Vehikel. Im Politikwissenschaft würde man vielleicht von einem Diskursvehikel sprechen. Aber Erinnerungskultur ist tatsächlich nur ein Ort. Aber klar, wenn man sich vorstellt, wie funktioniert eigentlich die Inszenierung der Wiedergutwerdung Deutschlands, dann tut sie das ganz zentral auch, indem im Jahreskalender immer wieder bestimmte Jahrestage stattfinden, in denen die Juden als symbolische Rolle eine bestimmte Nebenrolle spielen, zu sagen, schade, dass ihr probiert habt, uns umzubringen. Und die deutsche Seite sagt, ja, ja, sorry, das machen wir nicht nochmal. Und die jüdische Seite sagt, na, ist ja nicht so schlimm, wir haben ja zumindest zum Teil überlebt. Also das sozusagen ist eine Inszenierung, die dafür wichtig ist, dass sich die deutsche Seite in der Gegenwart verorten kann und sagen kann, wir sind heute nicht mehr die, die wir früher waren, sondern wir sind eine andere Gesellschaft und das beweisen wir, indem wir die Juden besser behandeln. Ne, das ist ja voraussetzungsreich. Also warum sind es die Juden und nicht die Sinti und Roma? Warum sind es die Juden und nicht die Queers? Also es gab ja verschiedene Opfergruppen des Nationalsozialismus, aber es sind nun gerade die Juden, die eine symbolische Rolle zugewiesen bekommen. Und das hat, glaube ich, nicht alleine damit zu tun, dass Juden und Jüdinnen eine der größten Opfergruppen der NationalsozialistInnen waren, sondern auch mit einer ganz bestimmten Post-45er-Geschichte, die dann immer stärker dazu führt, dass Juden und Jüdinnen als symbolische Figuren ins Zentrum rücken.
Wie ist es denn für die jüdische Community, diese symbolische Rolle zu haben? Ist das ein Auferlegen, das man gar nicht haben möchte? Ist man da mit Teil, also kann man mitgestalten? Hat man den Raum mitzugestalten oder ist es einfach einem auferlegt worden?
Ja, die Antwort muss, glaube ich, wirklich lauten beides. Und zwar, glaube ich, immer auch in Bezug auf andere Diskriminierungsformen. Es ist uns ja nicht gegeben, uns zu entscheiden, sich vollständig zu entziehen. Und das gilt, glaube ich, für jede und jeden in der Gesellschaft. Und es gilt auch für die Punkte, an denen wir diskriminiert sind. Ne? Ja. Weil, man muss schon sagen, Grundlage meines Blickes auf Gesellschaft ist, wir sind wahrscheinlich immer beides. Wir sind immer gleichzeitig Komplizinnen dieses Systems, profitieren davon. Das gilt zumindest so lange, wie wir einen deutschen Pass haben oder ein Geschlecht haben, also ein männliches Geschlecht oder. Das heißt, es gibt sozusagen Punkte, an denen sind wir Komplizinnen. Ich finde, bei der Corona-Krise haben wir es jetzt auch nochmal genau sehen können, wer hier medizinische Versorgung bekommt und nicht auf den Spargelfeldern oder in den Wurstfabriken arbeitet, der profitiert irgendwie vom System. Ja? Ja. Und gleichzeitig können wir gleichzeitig Diskriminierung erleben. Und das ist eine komplexe Gemengelage, wenn man so will. Und in dieser Komplexität gibt es, glaube ich, dann auch jüdischerseits viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich glaube, es herrscht schon in meiner Wahrnehmung nach ein relativ großes Einverständnis oder eine große Einsicht, dass diese Art von Zuweisung von bestimmten Themen und bestimmten Rollen stattfindet. Das habe ich nach der Publikation von Desintegriert euch auch erlebt. Da gab es eigentlich kaum Leute, die gesagt haben, das stimmt alles nicht. Ja, ja, klar, es stimmt. Juden und Jüdinnen müssen über Antisemitismus, Holocaust, Shoah und Israel sprechen. Das sind die drei Themen. Und das sozusagen wird Juden zugeordnet. Und wenn du über diese Themen sprichst, bist du ein Jude. Wenn du über Herzchirurgie redest, dann bist du keiner. Also es gibt sozusagen bestimmte Themen, die dich in der Öffentlichkeit zum Juden machen. Und das erlebt man auch, wenn man ein Interview führt, wenn irgendjemand kommt und sagt, hier, ich möchte dich gerne interviewen. Diese Themen tauchen eigentlich immer auf. Das heißt, ne, also das sozusagen, das passiert. Und die Frage der Reaktion darauf, die ist, glaube ich, sehr divers. Da gibt es sehr unterschiedliche Umgangsformen mit. Da gibt es die einen, die sagen, na, ist doch auch gut. Das sind ja auch wichtige Themen. Ich fühle mich da eigentlich anerkannt und gesehen. Und es gibt andere, wie damals Sascha Mayaner-Salzmann und mich, als wir den Desintegrationskongress organisiert haben, die gesagt haben, ey, das ist eine Form der Zuordnung und der Begrenzung unserer künstlerischen und denkerischen Arbeit. Die finden wir ehrlich gesagt unzulässig und die beschränkt auch die Möglichkeit, innerjüdische Vielfalt zu repräsentieren. Also innerjüdische Vielfalt abzubilden und zu zeigen, was es alles gibt. Weil es gibt natürlich nicht nur Juden und Jüdinnen, die über Antisemitismus, Shoah und Israel reden. Und jüdisch sein erschöpft sich nicht im Reden über Antisemitismus, Shoah und Israel, sondern Jüdischkeit im besten Fall ist deutlich mehr als diese Themen. Und Desintegration war ein Versuch eigentlich, den Raum zu öffnen dafür, zu fragen, was gibt es eigentlich noch so? Was ist eigentlich noch so da? Was gibt es, was wollen wir eigentlich erzählen, wenn wir nicht Juden für Deutsche, also Juden im Sinne dieser symbolischen Rolle sind?
Ja, Stimmt.
Das ist ja das, eigentlich mit vielen anderen Richtungen ja genauso passiert. Also ob es jetzt auch muslimisch sein ist oder eben jüdisch sein oder so, Sinti und Roma, dass ich immer finde, was ich schwierig finde, dass es eben von der Gesellschaft aus eben definiert wird. Was ist eigentlich Identität? Was ist jüdische Identität, muslimische Identität? Wenn du über Islamismus sprechen möchtest, dann redest du darüber in einer Talkshow oder du redest nie darüber, was MuslimInnen auch sein können. Man definiert irgendwie vielleicht MuslimInnen wie Kopftuch und so weiter. Ich finde es immer schwierig, da aus diesen Strukturen auszubrechen. Also ich habe schon das Gefühl, es findet ein Wandel statt und man ist auf dem Weg dahin, dass man das aufbricht, aber es ist noch mit sehr, sehr viel, mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und ich habe manchmal das Gefühl, man kommt an den Punkt, wo man aber nicht weiterkommt, dass man das komplett aufbrechen kann. Hast du das Gefühl, dass sich da schon was tut oder sind wir da noch auf einem langen Weg? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es erschöpft sich immer. Es entwickeln sich irgendwelche Institutionen, Bewegungen, dass man laut ist. Ist zum Beispiel, ich meine, die letzte Instanz von euch mit Enisa Amani und Amjad Tahir und so weiter, das war ja auch eine Reaktion auf eine gewisse Sendung mit gewissen Themen, die einfach behandelt werden müssen, wo auch der Aufschrei groß ist. Aber ich frage mich immer, sind wir einfach diejenigen, die einfach uns den Raum schaffen müssen? Aber gibt es genug Kapazitäten, dass man sich auch diesen Raum schaffen kann? Ich habe es gehört, irgendwann kommt man an seine Grenze und merkt, okay, ich komme vielleicht doch nicht weiter. Es wird immer wieder ein Hebel davor geschoben. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will, was so mein Problem bei der ganzen Sache ist?
Voll. Und ich glaube, die Antwort darauf, die müssen wir tatsächlich gemeinsam geben. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, egal mit welchen Instrumenten, so und so wird es ausgehen. Das ist das grundlegend Offene an gesellschaftlichen Prozessen, dass wir sie nicht vorhersagen können, sondern dass sie davon abhängen, wie jeder und jede einzelne von uns sich einbringt und entscheidet. Alles, was ich sagen kann, ist, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich einzubringen, weil die Sache nicht entschieden ist. Und es ist gleichzeitig eine, finde ich, große Kränkung auch für mich, dass es nicht entschieden ist. Ich hätte sowas wie die AfD einerseits immer für möglich gehalten, weil mir klar war, in welchem Land ich lebe. Und gleichzeitig finde ich es eine große Kränkung, dass das möglich ist und eine große Bedrohung auch für mich und für meine Freundinnen und Freunde. Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben ja, und wir heißt Vertreter in einer pluralen, radikal vielfältigen Gesellschaft. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten beileibe nicht nur verloren. Und das sehen wir selbst in dem Zerrbild der AfD noch, wenn die von sowas wie Gender-Ideologie spricht. Das würde die ja nicht tun, hätte die vor 40 Jahren nicht tun können, weil da gab es sowas kaum. Ja? Das heißt, wir erleben schon, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch Dinge erreicht haben. Und das finde ich wichtig, dass man das auch erzählt, weil, glaube ich, damit erst klar wird, dass wir schon auch Agency, wir haben Handlungsmacht, wir können Dinge verändern. Und ob wir Dinge verändern, hat was damit zu tun, ob wir aktiv werden und ob wir Verbündete finden dafür. Und ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass wir zu 100% die Dinge erreichen, die wir uns wünschen. Aber vielleicht auch, weil wir in 5 Jahren was anderes wünschen und vor 5 Jahren was anderes gewünscht haben. Also ich finde, das sind alles Aushandlungsprozesse in einer Gesellschaft von gerade, glaube ich, 82 Millionen, die natürlich Zeit brauchen. Und wo ich immer sagen würde, es ist überhaupt nicht schlimm, sich for the time being in auch Räume zurückzuziehen oder zu retten, wie Berlin, die es einem ermöglichen, da ohne Angst verschieden zu sein und von da ausgehend entweder die Kraft zu tanken, die man braucht, um wieder woanders hinzugehen, vielleicht die Orte, wo man herkommt, oder auch nicht. Es ist nicht schlimm. Man muss Leute nicht mitnehmen, wenn sie einen bedrohen. So. Also, ne, ich finde diesen Auftrag, den sehe ich nicht, aber ich finde, sich einzubringen und da gemeinsam ein bisschen dafür zu sorgen, und wenn es ist, dass das die andere Seite nicht so leicht hat, das ist, glaube ich, schon jetzt gerade vielleicht wichtiger oder genauso wichtig wie früher auch.
Ich glaube, da würde ich dem auch zustimmen. Und ich würde auch sagen, dass generell, das ist ja einfach ein Prozess. Also, Max, ich stimme dir zu, in 5 Jahren sieht das anders aus. In 10 Jahren werden wir nochmal anders darüber reden. Ich weiß nicht mal, ob wir sagen können, ob es ein Ziel gibt. Also, es gibt irgendeine Vorstellung von einem Ziel, wo wir hinwollen. Das kann sich aber massiv auch nochmal ändern.
Ja, und ich glaube, das sehen wir auch auf Ebene sagen wir mal, Sprachpolitiken. Da haben sich einfach vor 10 Jahren gab es Dinge, die waren angesagt, die sollte man so machen und jetzt muss man sie anders machen. Und das ist auch nicht schlimm. Ich finde es nicht an dieser sozusagen Veränderung wird ja auch sichtbar, dass wir immer weiter denken, dass immer mehr Leute in den Diskurs reinkommen und so. Und das ist okay. Gleichzeitig würde ich schon sagen, wir erleben jetzt gerade, und das ist vielleicht die andere Seite, tatsächlich eine Situation, in der eine völkische, nationalistische Perspektive auf Politik mit einer Stärke zurückgekehrt ist, wie es vor 15 Jahren einfach noch nicht der Fall war. Und das sehr, sehr schlecht tatsächlich. Und gleichzeitig erleben wir, dass auf zivilgesellschaftlicher Ebene Dinge passieren, im künstlerischen Bereich Dinge passieren, die vor 15 Jahren auf diese Weise auch noch nicht sichtbar waren. Das heißt, die Situation ist gerade gleichzeitig sehr gut und sehr schlecht. Da spitzt sich irgendwas zu. Und ich glaube, das, was da gegeneinander läuft, ist eine alte Vorstellung davon, dass eine Gesellschaft hierarchisch geordnet sein muss, dass sie relativ harmonisch sein muss und dass sie von einer deutschen Kultur dominiert wird, versus einer neueren Vorstellung, dass diese Gesellschaft auf Differenz, auf Unterschiedlichkeit basiert und dass man dementsprechend ein viel stärkeres Verständnis als Grundlage entwickeln muss, was radikale Vielfalt bedeutet und auf welche Weise wir plurale Demokratie tatsächlich plural denken können. Und da kommen dann so Konzepte wie postmigrantisch, wie Desintegration, wie jüdisch-muslimische Leitkultur rein, wo wir tatsächlich versuchen, ein anderes Paradigma vom Nachdenken über Gesellschaft zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, auf politischer Ebene offensichtlich noch nicht angekommen. Jede politische Partei operiert weiter mit dem Integrationsbegriff zum Beispiel. Ja. Integration ist ein Paradebeispiel für eine Vorstellung von Gesellschaft mit einem Zentrum, in was alle reinbewegen müssen sich und unterordnen, weil Differenz sozusagen das zentrale Problem dieser Gesellschaft darstellt. Und da, glaube ich, sind wir zivilgesellschaftlich und künstlerisch gerade schon an einem anderen Punkt eigentlich. Da werden Sachen vorgedacht, die hoffentlich in 5 bis 10 Jahren auch im politischen Raum ankommen und die politischen Parteiprogramme verändern werden.
Das hoffe ich auch. Ist dann, also du hast gerade gesagt, das Unterordnen oder das Hierarchische, das wird noch verstanden als Harmonie. Kann dann überhaupt Differenz harmonisch sein, wenn es so noch verstanden wird?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass in diesem, also ich glaube auch im Integrationsbegriff schwingt so eine Vorstellung von Harmonie mit. Also die Idee, eine gute Gesellschaft ist eine geordnete Gesellschaft und eine gute Gesellschaft ist eine harmonische Gesellschaft. Und eine gute Gesellschaft ist eine relativ homogene Gesellschaft. All diese drei Dinge sind ja nicht irgendwie menschlich, sondern die basieren auf deutschen Denktraditionen. Und das muss ich meinen GesprächspartnerInnen gerade bei so Lesungen auch immer wieder sozusagen vielleicht deutlich machen oder das unterstreichen, dass wir es hier nicht mit einer menschlichen Angst vor Unterschiedlichkeit zu tun haben. Andere Länder gehen anders mit solchen Dingen um. Das ist eine deutsche Angst. Und das ist wichtig, weil ich glaube, also gerade in Deutschland hat man so viel emotionale Ressourcen investiert, nicht mehr zu tun zu haben mit dieser Geschichte, dass man gar nicht merkt, wie sehr man doch weiter mit dieser Geschichte zu tun hat. Und im Begriff der Integration, im Begriff der Leitkultur, in der Hoffnung auf Harmonie ist genau diese Verbindung zur deutschen Geschichte drin. Und ich halte die tatsächlich für antidemokratisch. Ich glaube, das ist ein Problem für eine plurale Demokratie, wenn die glaubt, das Ziel unseres Zusammenlebens ist Harmonie. Nein, ist es nicht. Es ist Quatsch. Also ich glaube, ich sehe das auch nicht. Genau wie das Ziel Leitkultur. Man muss da nochmal rausgehen in einer Stadt wie Berlin oder Frankfurt oder München oder Hamburg. Das ist doch nicht Leitkultur, was da passiert. Und vor allem, und das ist, glaube ich, die wichtige Pointe, ist der Mangel an sozusagen ausschließlich Currywurst ja nicht der Grund, warum Berlin nicht funktioniert. Sondern im Gegenteil, ein gewisses Maß an Vielfalt ist absolut in Ordnung dafür, dass städtische Räume funktionieren. Und ich sehe einfach, ich finde es nicht überzeugend zu behaupten, wir brauchen Homogenität, damit Räume funktionieren. Das stimmt nicht. Es ist einfach empirisch nicht wahr.
Sehr absolut, gut. Absolut. Das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt nach Berlin ziehen wollte. Unter anderem. Also das ist auch, also ich selber habe ja auch meinen syrischen Background, den habe ich in meiner Heimatstadt Bamberg auch nie so ausleben können, weil wie du sagst, man hat das Gefühl, man bewegt sich in so einer homogenen Bubble. Und wenn man eben versucht, ein bisschen seine Diversität oder sein, ich sag's, man ist ja nicht anders, man ist einfach, wie man ist, man hat halt einfach eine Kultur, wie man mitbringt, dann driftest du wieder auf einem anderen Weg ab oder du hast dann, es wird dann nicht mehr harmonisch, weil du eben nicht den gesellschaftlichen Standard entsprichst oder deinen Erwartungen und eckst natürlich an. Und das ist natürlich ein Prozess, wie Sarah auch schon meinte, das ist ein Weg, in den wir noch lange gehen werden, aber Ich sehe es, wie du meintest, in Städten wie Hamburg, Berlin, ich bin ja gerade auch in Hamburg, dass das nicht funktioniert und es muss auch nicht funktionieren. Und es ist ja auch gut, wenn es eben nicht so funktioniert, weil das andere ist ja auch richtig so. Und ich glaube, das muss man auch in der Gesellschaft irgendwann mal akzeptieren, dass das auch vollkommen in Ordnung ist, dass wir eine diverse Gesellschaft haben. Aber daher machen wir ja auch zum Beispiel Hammam Talk oder haben dann solche Runden wie diese, dass wir darüber immer wieder sprechen und uns das vor Augen führen, warum das auch so wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach immer darüber zu sprechen und daran zu arbeiten.
Das ist ja auch, finde ich, also das meine ich, glaube ich, auch mit zivilgesellschaftlich und künstlerisch. Genau solche Podcasts wie dieses Format sind natürlich schon weit voraus vor dem, was politisch gerade passiert. Und ich glaube da, also die Bundestagswahl jetzt gerade ist eher ein Trauerspiel, was diese Dinge angeht. Übrigens auch ein Trauerspiel, was Erinnerungskultur angeht. Und ich glaube, und das ist nicht ganz harmlos, ne? Also man kann jetzt sagen, naja, wir können auch Gesellschaft anders denken. Ich glaube, man muss schon auch verstehen, dass dieses Insistieren auf Harmonie und diese Vorstellung, dass eine gute Gesellschaft eine hierarchisch geordnete Gesellschaft ist, eine, die Vielfalt bewältigt, im Sinne von, dass Vielfalt das zentrale Problem dieser Gesellschaft ist, dass diese Art zu denken in der Gegenwart, glaube ich, ganz klar scheitert daran zu analysieren, was die größte Bedrohung für die plurale Demokratie ist. Weil dieses Integrations, wir nennen es mal das Integrationsparadigma, diese Art zu denken, die würde ja tatsächlich sagen, die größte Gefahr für diese Gesellschaft ist ihre Vielfalt, während wir ja, glaube ich, anhand von Gewaltstatistiken, anhand der Parteien, die im Bundestag vertreten sind und so weiter, sehen können, dass die größte Gefahr für die plurale Demokratie derzeit und möglicherweise schon immer eigentlich von den großen Homogenisierern kommt, von denen, von rechten Gewalttätern, von Menschen, die im Bundestag probieren, diese Gesellschaft umzugestalten oder auch die plurale Demokratie abzuschaffen. Das ist die größte Bedrohung für die plurale Demokratie. Und wenn du ein Konzept hast oder einen Blick auf Gesellschaft, der es dir nicht erlaubt, diese Bedrohung wahrzunehmen, dann glaube ich, bist du wehrlos. Und das ist wo, und das ist das, wo Denken wichtig wird. Weil das, was wir hier machen, das ist nicht irgendein Denkspiel, sondern das ist entscheidend für die Art und Weise am Ende, wie der Staat zum Beispiel seine Sicherheitsorgane einsetzt, an welchen Stellen der sich bedroht fühlt. Und wenn der Staat bei jeder linken Furz-Demo hingeht und Wasserwerfer auffährt, aber bei einer Corona-Leugner-Demo oder bei einer rechten Demo mit den Leuten irgendwie Shake Hands macht und Blumen entgegennimmt, dann sehen wir, wie die Gefahrenwahrnehmung, die Gefahrenanalyse eigentlich vorgeht im Staat. Und dann muss ich schon sagen, ich bin besorgt darüber, dass der Ort, der das Gewaltmonopol besitzt, dem ich meine Fähigkeit, Gewalt und Widerstand zu leisten, überantworte, so wehrlos, so wenig vorgeht gegen diejenigen Menschen, die meine Freundinnen und Freunde und mich am stärksten bedrohen.
Ja, absolut. Ich bin da voll bei dir. Muss auch ganz ehrlich sagen, seit Hanau letzten Jahr, es ist auch das erste Mal, dass ich mich bewusst, dass ich habe jetzt noch das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich vielleicht auf den ersten Blick als Deutsche gelesen werde. Wenn ich mich aber jetzt umsehe, meiner Familie, meine Schwägerin mit Kopftuch schon ein paar Mal angegriffen wurde und nur ein paar Meter von Hanau entfernt wohnt und ich das erste Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl hatte, ich mache mir vielleicht nicht Sorgen um mich, aber um meine Familie, meine FreundInnen und ich mich das erste Mal wirklich nicht mehr sicher fühle Und das darf nicht passieren, dass wir hier leben, dass wir hier was mit aufgebaut haben, uns mit einbringen und dass sich Menschen hier nicht sicher fühlen können in Deutschland. Und wie du schon sagst, auf den Blick der Bundestagswahlen sehe ich auch ein bisschen mit Bauchschmerzen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben keine andere Wahl, als dagegen aktiv zu sein, um uns auch zu schützen. Alles andere, es ist natürlich auch verständlich, also dass nicht alle die Kapazitäten haben, aber ich wüsste sonst nicht, wohin das führen soll. Ich sehe da auch wirklich mit Bauchschmerzen entgegen.
Aber findet ihr, dass wir genug aktiv sind? Also ist unsere Gesellschaft gerade genug aktiv? Weil ich finde ja eigentlich nicht, vielleicht ist es auch mit der Pandemie, dass die Menschen müde sind. Aber meiner Meinung nach ist wirklich jeder mehr ausgelaugt und hat keine Energie mehr, um aktiv zu sein. Und es ist mit der Bundestagswahl eigentlich ein Thema, wo wir jetzt gerade noch viel mehr aktiver sein müssten.
Tja, ich glaube, ich würde hoffen, jeder macht sozusagen an den Orten, an denen er oder sie das gut machen kann. Und ich glaube, da ist überhaupt nicht an mir zu entscheiden, wer welche Ressourcen hat, und welche Fähigkeiten auch. Ich glaube, manche Menschen können bestimmte Dinge besser. So, das hat auch mit Privilegien zu tun, mit Ressourcen, die man eben hat, auch zeitlichen Ressourcen, intellektuellen Ressourcen, und so weiter. Eine Sache, über die ich jetzt gerade noch nachgedacht habe, und das habe ich auch im Gespräch mit einem Integrationsforscher, Aladin Elmar Falani, ein Soziologe, immer wieder erlebt. Aladin nimmt sozusagen der hat ein Buch geschrieben, das heißt das Integrationsparadox, und Aladin nimmt eine relativ optimistische Haltung ein, was diese zunehmenden Konflikte angeht, und sagt, naja, eine Zunahme von Konflikten ist eigentlich ein Beleg dafür, wie gut Integration funktioniert, während die sozusagen Putzkraft mit Kopftuch noch kein Problem war, ist die Lehrerin mit Kopftuch doch ein Problem, und darin spiegelt sich ja auch ein bestimmter sozialer Aufstieg. Da ist sicher was dran. Ich glaube nur, das, was jetzt eben gesagt wurde, ist schon auch wichtig, und ich glaube, das ist sozusagen biografisch und körperlich auch Juden und Jüdinnen bereits in diesem Land quasi eingeschrieben. Nämlich das Bewusstsein darum, wie gefährlich es sein kann, in diesem Land zu leben. Und wie gefährlich es sein kann, der Meinung der Mehrheit ausgeliefert zu sein. Weil aus irgendeinem Grund hier der Weg von Statement zu Vernichtung sehr, sehr kurz ist. Und ich weiß nicht warum, ich glaube, ich verstehe es nicht genau, aber ich kann es beobachten, dass es so ist. Dass die Leute was sagen und gleich den Molotow-Cocktail hinterherwerfen auf irgendeine Flüchtlingsunterkunft. Und ich glaube, da sozusagen gibt es immer wieder ein Erschrecken, und das sehe ich schon auch als so Phasen von Migration, die quasi ab einem gewissen Zeitpunkt X ihre eigene Geschichte als eine Geschichte in Deutschland erleben, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, und dann immer wieder neu quasi in ihrer eigenen Geschichte eingeschrieben bekommen, wie gefährlich es ist, hier zu leben. Und wenn man sich sozusagen eine jüdische Geschichte anschaut, die ja schon sehr lange hier stattfindet, dann sozusagen können Juden und Jüdinnen von dem Versuch zu überleben und der Bedrohtheit und der Schwierigkeit, die es bedeutet, immer wieder erzählen. Und das ist vielleicht eine Art von pluralem Erinnern, eine Art von gemeinsamer Erinnerungskultur, die eben nicht wäre Gedächtnistheater, nicht für ein deutsches Wiedergutwerden, sondern der Versuch, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, dass man gemeinsam versteht, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben, dass entweder eine Gegenwart für Juden und Muslime gleichermaßen gibt oder für keinen von beiden beispielsweise. Und das, glaube ich, also diese Verbindung herzustellen, immer wieder auf verbündet sein, auf Verbindung, auf sich gegenseitig zuhören, die Differenz anerkennen und gleichzeitig ein gemeinsames Interesse zu identifizieren, nämlich nicht umgebracht zu werden. Das ist, glaube ich, eine Taktik, eine Strategie, die vielleicht in meiner Wahrnehmung in der Gegenwart auch gut verfängt und die wichtig ist.
Also würdest du sagen, bei zwei Sachen, die du jetzt erwähnt hast, zum einen die Erinnerungskultur, würdest du sagen, dass die Erinnerungskultur bisher das nämlich nicht geschafft hat, die Gegenwart auch zu bewältigen und die Themen der Gegenwart aufzunehmen? Und das andere noch, du hast auch gesprochen über zum Beispiel da mit den jüdisch-muslimischen Leitkulturtagen. Das war ja Kulturtage in ganz Deutschland letztes Jahr. War da auch die Idee, dass man, also ich habe es so verstanden zumindest, dass die Idee war, das Konzept Leitkultur komplett aufzubrechen.
Genau, also auf diese letzte Frage antworte ich zuerst. Ich glaube, das war schon der Versuch, einerseits zu überhitzen, also zu sagen, ey, wenn es mehr als eine Leitkultur gibt, gibt es keine Leitkultur. Also, wenn man so will, wenn wir einmal anerkennen, dass es eine Reihe von unterschiedlichen Kulturen, wenn man so will, oder unterschiedlichen Positionen in dieser Gesellschaft gibt, dann kommt man dahinter, glaube ich, nicht mehr zurück. Und dann ist eben die jüdisch-muslimische Leitkultur auch eine queere Leitkultur, eine afrodeutsche Leitkultur, eine postkoloniale oder kolonialismuskritische Leitkultur und so weiter und so fort. Das, glaube ich, das war der Versuch, vielleicht den Raum aufzubrechen. Und dann haben wir angefangen, Fake News oder Fake History Erzählungen zu machen, und haben, glaube ich, mit einem Witz und mit einer Lust uns daran gesetzt und gesagt, wir übernehmen jetzt den Laden hier. Euer Theater ist langweilig. Eure Politik ist gefährlich, und wir machen das jetzt hier alles besser. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Chuzpa, mit der wir da reingegangen sind. Und gleichzeitig liegt dahinter natürlich ein ernster Punkt, und da komme ich auf deine erste Frage, nämlich Die Frage, glaube ich, worauf eigentlich Erinnerungskultur zielt. Wofür ist Erinnerungskultur da? Ne? Und da erleben wir, glaube ich, schon in den letzten Jahren, erlebe ich zumindest verstärkt, die Anzeichen, dass eine deutsch-deutsche Perspektive, gerade von sogenannten Alt-68ern, also von Leuten, die ganz maßgeblich für diese zweite Welle der Erinnerungskultur in Deutschland verantwortlich waren, also die in den 70er, 80er Jahren gesagt haben, wir müssen Denkmäler bauen, wir müssen die Friedhöfe restaurieren, wir müssen die Synagogen wieder aufbauen und so weiter und so fort, dass genau diese Leute jetzt anfangen zu sagen, ey, jetzt haben wir doch erinnert und jetzt können wir doch auch mal wieder ein normales Deutschland sein. Und was dahinter liegt, ist schon zu sagen, wir haben diese Erinnerungskultur gemacht, damit Deutschland normalisiert wird. Ja, und ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Ich glaube tatsächlich, dass die Hoffnung auf eine Normalisierung oder anders gesagt eine Wiedergutwerdung Deutschlands tatsächlich einer der Motoren war dahinter, zu sagen, man erinnert aus einer Dominanzkultur heraus, sagt man, wir wollen uns erinnern, weil es eine große Schuld und wenn wir die Schuld einmal erinnert haben, dann ist auch wieder besser. Ne? Das sehen wir in Reden vom Bundespräsidenten immer wieder. Da taucht der Begriff der Versöhnung ganz viel auf, der Begriff der Normalisierung taucht auf, der Begriff der Erlösung sogar bei Weizsäcker taucht auf. Also quasi religiöse Begriffe, ich würde sagen, ein bisschen so christliche Leitkultur, die da eine Rolle spielt, die immer wieder so suggeriert, dass Erinnerung Versöhnung bedeutet. Würde ich sagen, das stimmt, glaube ich, nicht. Das würde ich zurückweisen. Ich würde sagen, es ist überhaupt nicht klar, warum Erinnerung Versöhnung bedeuten soll. Doch nicht ohne, dass irgendwas passiert. Das ist ja so, als würde jemand sagen, ich brenne dein Haus ab, bring deine Kinder um, klau dir dein Auto und dann stelle ich einen Stein hin und sage, jetzt ist aber wieder gut, oder? Nee, sorry, so läuft es nicht. Also so läuft es einfach nicht. Und ich glaube, Räume, also solange man das nicht anerkennt, solange eine Erinnerungskultur nicht anerkennt, dass es Räume der Untröstlichkeit braucht, Räume, in denen wir betrauern, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Was übrigens eine sehr jüdische Art wäre, Erinnerungen zu machen, zu sagen, ey, wir leben noch, wir sind froh, dass wir noch leben, aber es ist eine unfassbare Katastrophe, wie die letzten paar tausend Jahre gelaufen sind. Und wir erwarten, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird am Ende der Zeit. Nicht jetzt vielleicht, aber irgendwann doch. Diese Rechnungen sind immer noch unbezahlt. So, diese Versöhnungsgeschichte, das sozusagen, das ist natürlich der Wunsch der TäterInnen-Gesellschaft, dass man möglichst schnell versöhnt. Aber von der Opferseite, glaube ich, läuft es ein bisschen anders. So, also ich glaube, das sozusagen ist vielleicht ein Punkt, an dem es sich unterscheidet von dieser Hoffnung auf Normalisierung. Und das habe ich eben ja schon gesagt, ich glaube, Erinnerungskultur ist eben nicht dafür da, Deutschland zu normalisieren, sondern Erinnerungskultur ist dafür da, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Das ist Gegenwartsbewältigung.
Ja, und das hat wahrscheinlich, also gut, wir haben sehr viel, auch in der Schule hatten wir das ja auch immer mit der Erinnerungskultur und dass wir versucht haben, uns zu erinnern, auch gerade so an den Holocaust zum Beispiel. Ich habe persönlich das Gefühl, dass verpasst wurde, das auch klar zu machen, dass wir daran arbeiten, dass nie wieder so etwas passiert. Sondern wir erinnern uns und das war. Und wir erinnern uns nicht, oder wir diskutieren nicht darüber, oder wir haben nicht den Diskurs, dass sowas nie wieder auf eine andere Art und Weise passieren kann. Das ist etwas, was ich persönlich immer fand, einfach nie wirklich behandelt wurde. Und das Ganze erinnert mich auch immer an das Konzept von Transitional Justice, dass sozusagen Opfer und TäterInnen in Diskurs stehen, gemeinsam an etwas arbeiten. Und ich finde, Erinnerungskultur lässt viele Parteien außen vor. Also bis jetzt. Aber deswegen mit der Gegenwartsbewältigung ist ja eine ganz andere Orientierung.
Ja, und ich glaube, wir sehen auch in der Gegenwart nach wie vor, genau wie das, was du jetzt aus deiner Schulzeit erzählt hast, dass einfach ganz, ganz viele Menschen keinen Bock haben, sowas wie eine Wehrhaftigkeit in der Gegenwart zu denken. Und da muss man einfach sagen, ich war 13 Jahre auf der jüdischen Schule in Berlin und da lief das anders. Da war klar, du darfst Befehle verweigern, wenn sie menschenfeindlich sind. Und wenn diese Demokratie bedroht wird von Menschenfeinden, dann darfst du sie verteidigen. Das heißt Wehrhaftigkeit. Und ich habe das Gefühl, die Leute sozusagen scheuen diese Idee der Wehrhaftigkeit und diese Idee auch des Antifaschismus, der ja im Prinzip eine Wehrhaftigkeit impliziert, scheuen sie intensiv und stattdessen reden sie die ganze Zeit über Meinungsfreiheit. Das Problem an Meinungsfreiheit ist aber, wenn sie nicht mit Zivilcourage und Wehrhaftigkeit einhergeht, dass sie eine ganz andere deutsche Tradition wieder aufruft, nämlich die des Danebenstehens und Zuschauens.
Ja.
Meinungsfreiheit heißt im Moment hier in Deutschland, in der Presse oder auch in der Politik ganz häufig, man steht daneben und sagt, und sagt dann, naja, wir haben hier einen offenen Diskurs geführt und nicht den der linken Meinungsdiktatur. Ja. Das ist eine extrem gefährliche Situation, und zwar nicht gefährlich, weil sie irgendwie den Linken Stimmen kostet, dass Deutschland sozusagen nicht links ist, ist ja eh klar, aber weil man, glaube ich, tatsächlich einmal mehr nicht kapiert, dass es für Meinungsfreiheit auch einen Schutz der Demokratie braucht, weil bestimmte Positionen am Ende dazu führen werden, dass genau der Raum, in dem die Meinungsfreiheit stattfindet, immer kleiner wird. Und das hat nichts mit Redeverboten zu tun, sondern mit handfesten Strafinstanzen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die ich auch immer wieder stark machen würde. Meinungsfreiheit ist ein Begriff, der geht gegen staatliche Zensur. Der geht dagegen, dass du in den Knast geworfen wirst, wenn du Dinge sagst. Der geht nicht dagegen, dass jemand sagt, wenn du Sachen erzählst, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, ist keine Beschränkung der Meinungsfreiheit.
Ja.
Ne, das ist Quatsch, ist ein Diskurs, vielleicht eigentlich besonders produktiver, ich gebe es ja zu, aber es ist nicht das, glaube ich, was mit Beschränkung der Meinungsfreiheit gemeint ist.
Ja, absolut. Das ist genau das Problem, was ich immer wieder sehe in letzten Jahrzehnten, hört sich so an, als wäre ich schon super alt, aber in den letzten Jahren, wo ich mich frage, bis wohin geht Meinungsfreiheit, was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit, dass ich das in den letzten Jahren versucht habe, neu zu definieren, weil ich auch diesen vielleicht naiven Blick hat er auf den Begriff Meinungsfreiheit. Das ist, du kannst sagen, was du willst, aber letztendlich merken wir ja auch, dass das aber nicht so ist. Es kommt darauf an, was du sagst und von wem das gesagt wird und wer die Privilegien auch besitzt, etwas sagen zu können oder auch zu dürfen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Denn nicht jeder oder jede ist vielleicht auch in dem Setting, dass ja auch was zusteht, was zu sagen. Das finde ich das Problem hier in Deutschland auch. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich kurz raus gewesen. Egal. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Aber in Anbetracht der Zeit. Wolltest du noch was sagen, Sarah? Da habe ich dich jetzt unterbrochen, weil ich war kurz irgendwie weg mit meinen.
Du hattest noch eine interessante Frage zur Kunst, Lena.
Genau. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, Max. Und zwar bist du ja, oder du plädierst ja immer wieder auch in deinen Werken, dass man Kunst als eine Form der Intervention betrachten sollte, gerade wenn es eben um Themen wie Rassismus, Politik und so weiter geht. Wie kann denn das wirklich gelingen, durch die Kunstform zu intervenieren?
Ich glaube, da ist es total wichtig, immer wieder konkrete Kunstpraxen sich anzuschauen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für, die gut funktionieren. Oder die gut funktioniert haben. Und da, glaube ich, ist auch die Frage, was erzählen wir eigentlich als wichtige Kunst und wichtiges Archiv oder wichtiger Kanon von Kunst, die für unsere Gegenwart relevant ist, eine entscheidende Frage. Weil ich glaube, dass man nach 1945 so eine ganz eigenartige Verrenkung angestellt hat, indem man versucht hat, einen Teil der deutschen Geschichte vor ihrem Abgrund zu retten. Und dieser Teil der deutschen Geschichte war die Kunst. Man hat angefangen, ein Konzept zu erfinden von Kunst als autonom von Geschichte und Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler gewesen, weil wir mit so einem Konzept überhaupt nicht mehr verstehen können, auf welche Weise Kunst und Gesellschaft immer miteinander zusammengehangen haben. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Ja? Kunst war natürlich vor 1933 auch total wichtig dafür, so eine völkische Imagination zu füttern. Der deutsche Nationalismus ist in der Romantik maßgeblich auch durch romantische Malerei, durch romantische Literatur und so weiter mit entstanden. Der wurde alphabetisiert durch diese ästhetischen Modelle. Und gleichzeitig gab es natürlich zu jedem Zeitpunkt Menschen, die Kunst als einen Teil ihrer Strategien zu widerstehen verstanden haben. Und da ist vielleicht Heinrich Heine nur ein prominentes Beispiel für, aber da fallen uns, glaube ich, wenn wir ein bisschen nachdenken, ein bisschen recherchieren, viele Leute für ein. Und dass wir verstehen, dass Kunst oder künstlerische Praxen auch ein Teil unserer Strategien zu widerstehen sind, für dieses Verständnis braucht man, glaube ich, einen anderen Blick auf Kunst. Dann müssen wir nämlich wegkommen von dieser Idee, dass Kunst autonom ist von allem, dass man also Kunst auch nicht, und das ist ja nur die Kippseite, mit den Instrumenten der Gesellschaftskritik betrachten darf. Stichwort Gomringer-Debatte an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule. Da haben die Leute ja, also es wäre ja das eine gewesen zu sagen, wir finden, dass dieser Text eigentlich okay ist. Aber die Debatte war ja gar nicht so. Die Debatte war, es ist völlig illegitim, einen Text mit Instrumenten der Gesellschaftskritik, in diesem Fall feministischen Perspektive, zu bearbeiten. Und zwar also mit voller Vehemenz. Das ist barbarischer Schwachsinn, nannte der Alterspräsident des PENs, Christoph Heindes. Und da würde ich schon sagen, das ist eine Frechheit, so zu sprechen. Das ist natürlich falsch. Das sehen ganz viele Menschen anders, und weil es ganz viele Menschen anders sehen, die selber Kunst machen auch, ist diese arrogante Rede vom barbarischen Schwachsinn Quatsch. Ich glaube, wir können uns also schon darauf einigen, dass ein Ernst-Jünger-Zitat an einem Zwangsarbeiterinnenlager oder ein Bukowski-Zitat an einem Frauenhaus nicht okay wäre und auch nicht angemessen. Und das wäre kein Fall von Zensur. Und das ist, glaube ich, absolut entscheidend, welche Begriffe wir hier benutzen. Weil Zensur impliziert eine Beschränkung der Kunstfreiheit, da sind wir wieder beim Freiheitsbegriff. Aber was hier passiert, ist keine Beschränkung der Kunstfreiheit. Was hier passiert, ist eine Debatte darüber, ob dieses Gedicht an dieser Fassade sinnvoll sich aufhalten sollte, wenn man so will. Und da hat die Mehrheit derjenigen, die abstimmberechtigt sind, entschieden, nein, vielleicht machen wir mal ein anderes. Und daraus, das ist das, was passiert ist de facto. Und daraus zu machen, dass eine Beschränkung der Kunstfreiheit geht, glaube ich, nur, wenn man tatsächlich glaubt, Kunst ist zwar irgendwie Teil von dem, was jetzt gerade passiert, hat aber nichts zu tun mit dem, was jetzt gerade passiert. Und das, glaube ich, ist ein großer angelegter Versuch, die Kunst zu retten vor ihrer eigenen Geschichte. Aber dieser Versuch läuft eben nicht nur auf ihre Rettung heraus, sondern auch auf die letztlich Zerstörung von dem, was Kunst bedeutet, nämlich Gesellschaft zu verarbeiten, Gegenwart zu bearbeiten, Widerstand zu leisten und so weiter und so fort. Deswegen würde ich wirklich sagen, wir müssen, glaube ich, ein viel stärkeres Modell von Kunst als Intervention, von wehrhafter Kunst, wenn man so will, entwickeln. Und zwar um der Kunst willen, nicht nur um der Gegenwart willen.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch gerade eine Frage von einer Followerin. Ich fand die Frage eigentlich ganz schön. Sie würde gerne wissen, was deine Utopievorstellung von Deutschland wäre und eventuell, falls du Ideen hast, wie man dahin kommen könnte.
Ich glaube, unser ganzes Gespräch jetzt gerade war schon so ein bisschen darauf gerichtet, zu überlegen, wie könnte eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem, wie gesagt, gleichermaßen wir diese Situation sehr bedroht ist und wir aber auch eine Chance haben, die vielleicht noch nie so groß war. Und ich glaube, beides ist richtig. Und die Antwort darauf, auch auf diese Utopie, werden wir nur gemeinsam geben können. Ich arbeite im Institut für Social Justice und Radical Diversity genau daran, diese Konzepte zu denken. Aber ich glaube, es sollte klar sein, auch aus unserem Gespräch jetzt, Denken ohne Aktivismus ist wirkungslos und Aktivismus ohne Denken ist orientierungslos. Und ich glaube, wir müssen diese zwei Dinge zusammenbringen dafür, dass wir sinnvoll weiterkommen.
Ja, sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöner Abschlusssatz. So, das wollte ich sagen. Sehr schön. Ja, mega. Wir sind schon gut in der Zeit. Wir haben natürlich 1000 Fragen. Wir wollen jetzt nicht unnötig spazieren. Max, wir danken dir vielmals für die heutige Folge mit uns, dass du heute zu Gast in unserer Sendung warst. Aber Sarah, ich will dir das nicht wegnehmen. Ich bin sorry. Ich bin gerade noch mit 1000 Fragen beschäftigt. Vielleicht willst du das Abschlusswort mal übernehmen.
Ich glaube, es gibt noch eine ganz coole Frage. Okay. Die bedarf nur ein Wort eigentlich. Und zwar, das wussten wir auch nicht. Ah, ja. Aber genau. Wir sollen die Frage stellen, ob du noch als DJ auflegst und falls ja, was dein DJ-Name ist.
Ja, tatsächlich, ich habe letztes Wochenende erst wieder beim Geburtstag einer Freundin einem nicht weiter benennbaren Ort in Brandenburg aufgelegt. Mhm. Und ich mache das privat oder bei Literaturveranstaltungen im kleineren Kreis. Ich heiße und hieß immer noch Ruben MacLoop und zwar genauso wie auf Twitter. Das ist das Geheimnis meines Twitter-Namens, ist mein DJ-Name. Und zwar, weil ich ein elendiger Laptop-DJ bin, der mit Loops früher viel gearbeitet hat und bis heute arbeitet und deswegen Ruben MacLoop.
Okay, sehr cool.
Witzig. Ja, Sarah, vielleicht können wir ja trotzdem irgendwann, wenn wir es mal schaffen, unsere Hamam-Talk-Party irgendwann zu veranstalten, Festival, vielleicht können wir dann Max doch irgendwie engagieren.
Dann buchen wir Ruben mit Blue.
Genau.
Mega total witzig. Gerne. Ich lege total gerne auf.
Sehr cool. Ja, vielen Dank, Max. Das war uns auf jeden Fall eine Freude, dich kennenzulernen persönlich mal und dich hier in unserer Folge zu haben bei Hamam-Talk. Und schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank fürs gemeinsame Denken. Die Zeit verging jetzt auch für mich super schnell. Also großes Kompliment und danke für die Einladung. Und ich freue mich auf die Folge und Grüße raus an die ZuhörerInnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
So, liebe Hamamis, also hoffentlich habt ihr jetzt auch eine ganz tolle, interessante Folge mit uns. Falls ihr Feedback habt, Fragen, schickt uns eine DM. Aber vor allem lest unbedingt Max Bücher. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Es gibt auch sehr schöne Essays, die wir uns euch natürlich auch noch verlinken werden. Und wie immer, folgt ihm auf Instagram oder Twitter, bleibt up to date. Und für alle anderen, die es noch nicht wissen, wir sind natürlich auch privat aktiv mit unserer Arbeit gegen Rassismus und gegen Rassismus und Diskriminierung und geben Workshops. Also falls ihr Interesse habt oder jemanden kennt, der vielleicht dringend ein paar Handlungsempfehlungen benötigt, feel free to contact us. Und ansonsten, folgt uns gerne auf Instagram, abonniert unseren Podcast, teilt und lasst ein Herz da und wir hören uns in 3 Wochen wieder.